Julian, Martin.
Am 15. April, unsere kleine Feedback-Runde zwischendurch. Hallo Martin.
Hallo Julian, guten Tag. Ja, wir treffen uns wieder zum Fusselcheck, wo wir einfach nochmal Dinge, die wir vergessen oder verschlammt oder falsch erzählt haben, korrigieren oder nachtragen und ein bisschen Zuhörer-Zuschriften oder Reaktionen nochmal aufbereiten.
Ja, ich mag das sehr gerne. Ich habe dir ja beim letzten Mal schon gesagt, dass mir der Abschied immer schwer fällt, wenn ich mich in so ein Thema reingearbeitet habe, wie zum Beispiel ins Thema Urmel. Und da kann man jetzt ja noch wenigstens ein bisschen kurz nochmal zurück auf die Insel fliegen hier mit
Mönchen. Ich musste vorhin mich wieder zurückholen, weil ich bin schon mitten in den Fraggles drin. ich habe ja immer noch den Plan, bis zur nächsten Folge alle Fraggles geguckt zu haben. Es wird doch ein strammes Programm, aber dazu gibt es dann am nächsten 1. mehr. So, jetzt habe ich mich aber vorhin nochmal schnell aufs Urmel eingestimmt. Und es gibt ja auch interessante Querverweise zwischen dem Urmel und den Fraggles. Das erzähle ich aber erst, wenn wir dann wirklich die Folge zum Thema haben.
Okay. Ja. Und ich habe bei Spotify ein neues Lied in meine Playlist getan. Dolls United haben nämlich 2005 nochmal das Urmel-Lied neu aufgenommen. In ein bisschen cooler, das läuft in Endlosschleife. Also wenigstens unterwegs als musikalische Begleitung ist es noch da. Ansonsten bin ich aber auch schon tief im Fraggle-Kosmos, der viel zu groß ist für eine Popkultur-Folge. Aber da kommen wir dann zu.
Keine Angst. Also du wirst aus den Ohrwürmern nicht mehr rauskommen in diesem Jahr, fürchte ich. So, wir haben eine ganz liebe Nachricht bekommen von Florian, der uns nämlich zur Urmel-Folge das Feedback geschrieben hat. Ich war sehr gespannt, ob ihr das mit der gleichen Begeisterung und Euphorie abhandeln würdet, wie die Puppen des Hensen-Universums. Ja. Immerhin zeigte die Puppenkiste eine ganz andere Art von Puppenspiel mit Marionetten, viel traditioneller und bodenständiger und irgendwie auch behäbiger als die quirligen Muppets. Und trotzdem großartig auf seine Weise. Aber ihr habt die gleiche Begeisterung und die gleiche Liebe für die Puppenkiste aufgebracht, wie für die anderen Themen eures Popkultur-Podcasts. Ja, das freut uns sehr zu hören, dass das so rübergekommen ist. Ja, das ist auch tatsächlich so.
Genau.
Ich gebe ja zu, dass mein Hauptherz schlägt natürlich für die Muppets und den ganzen Hensen-Kosmos. Ich kann das nach wie vor nicht leugnen, dass das mich bis in mein gesamtes Leben geprägt hat und alles das, was ich ja auch beruflich so tue. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht auch für andere Puppen und andere Puppenproduktionen oder Inszenierungen interessieren würde. Und ich glaube, das, was wir hier machen, Julian, wir können das nur mit Liebe machen. Wir können auch nur über Dinge reden, die wir lieben. Deswegen wird es sicher auch einige Themen geben, die wir hier nicht behandeln.
Das ist auch so tief verwurzelt. Also das ist gar nicht zu leugnen, absolut. Trotzdem, auch ich habe die Puppenkiste in mein Herz geschlossen, mehr als ich dachte. Die Puppenkiste selber, Florian Moch in Person, der auch Puppenspieler da ist und da arbeitet, hat uns ja auch eine nette Nachricht geschickt. Sie haben sogar unsere Folge geteilt. Also Gott sei Dank, auch diese Liebe ist auch bei der Puppenkiste angekommen. Er hat noch eine kleine Ergänzung. Er hat nämlich geschrieben, Ping hat keine Krawatte mehr, weil sie, soweit er weiß, im Laufe der Jahrzehnte verloren gegangen ist, weil die Ping-Puppe, Martin, obwohl sie jede Menge Pinguine haben, immer noch mal wieder auf der Bühne steht. Ist das nicht toll?
Ja, das ist wirklich toll. Du musst doch noch sagen, wo. Das habe ich mir nämlich hier ausgeschrieben.
Im Stück der kleinen Hexe.
So, und das wird immer noch aufgeführt. Das heißt, man kann sich Ping, eine 50 Jahre alte Puppe, immer noch, einen 50 Jahre alten Pinguin, immer noch in Aktion anschauen, wenn man mal in der Puppenkiste ist.
Das ist der große Vorteil des Materials. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist eben möglich.
Das verbröselt einem nicht so schnell wie der Schaumgummi, aus dem meine Puppen oder die Muppets sind, nicht?
Ja, aber das zeigt auch bei der Puppenkiste auch die Liebe und die Wertschätzung für die eigenen Figuren. Natürlich könnten sie, wenn sie werden genug Pinguine haben in ihrem Fundus von tausenden von Figuren, aber der wäre ja auch leicht nachzumachen. Aber nein, sie sagen, komm, lass uns den alten Ping wieder aus der Ausstellung holen.
Ja, aber das sind so diese Dinge, das lässt sich manchmal für Außenstehende schwer beschreiben. Das war ja auch so mit Oscar aus der Sesamstraße so. Carol Spinney, der den fast bis zum Ende gespielt hat. Also Oscar gibt es immer noch, aber Carol Spinney ist vor ein paar Jahren gestorben. Mhm. Und der hat ja fast 50 Jahre lang wirklich Oscar gespielt. Und der hat auch, also zu weiten Strecken, sagen wir es mal so, fast immer die gleiche Figur oder die gleiche Puppe benutzt. Also da kamen wohl die Puppenbauer immer an und sagten zu ihm auch, wir bauen dir mal einen neuen Oscar, der vielleicht auch noch viel bessere Sachen kann oder der noch ein bisschen professioneller gebaut ist. Und er hat aber dann sich immer geweigert und hat gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will meinen alten, vergammelten Oscar aus der Mülltonne, so wie er ist, ist der richtig. Das ist wie so ein Kleidungsstück, so ein liebgewonnenes. Wenn man irgendwie so einen Lieblingspulli hat, den gibt man ja auch nicht, dann schmeißt man ja auch nicht weg, wenn der ein Loch hat und holt sich den gleichen nochmal neu, sondern irgendwas ist da drin, was
gerade wenn er natürlich auch optisch ein paar kleine Veränderungen hat. Ich meine, das sieht man ja so schon bei Serien, wenn es einen Recast gibt, neuer Schauspieler da ist, das ist ja ein bisschen vergleichbar sogar. Es ist dann einfach eine andere Puppe, die man erst zu dem machen muss, was die vorherige schon war. Kann ich nachvollziehen.
Tja, so, wir haben mehrere Menschen, die uns geschrieben haben zum Thema Himbeersaft, weil ich mich darüber aufgeregt habe oder gefragt habe, warum in diesen alten Kinderproduktionen immer Himbeersaftflaschen eine Rolle spielen. Ja. Da haben uns mehrere Leute dazu geschrieben, dass das tatsächlich damals häufiger konsumiert wurde. Allerdings ist es auch mehr in Form von Sirup. Also es gibt diesen Himbeersirup, so Tritrop oder wie das heißt. Das gibt es, glaube ich, immer noch. Also Himbeersaft ist vielen Leuten scheinbar ein Begriff. Ich trinke ihn trotzdem nicht. Dann habe ich etwas ganz was Spannendes noch entdeckt. Ich habe nämlich noch, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, den letzten, habe ich danach erst leider ein Buch von der Augsburger Puppenkiste bekommen. Oder nicht von der Puppenkiste, sondern über die Puppenkiste. Ein ganz tolles, dickes Buch, was leider nicht mehr im Handel ist, aber was man noch so in Antiquariaten oder sonst wo oder eBay oder Flohmärkten finden kann. Und da habe ich was Tolles drin entdeckt. Eine kleine lustige Randnotiz, denn ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, ursprünglich sollte ja die Insel Titiwu, hatte in der Urfassung noch einen anderen Namen, da war das die Insel Mi, M-I, und dann wurde sie aber umbenannt in Titiwu. Aber weißt du, was der Name Titiwu bedeutet?
Tintenklecks, Tibatong
und Wutz. Ja, tatsächlich. Genau. Hast du das jetzt ausgedacht oder hast du das schon gewusst?
Das habe ich gewusst. Das habe ich nur damals nicht gesagt. Aber ich bereite mich ja auch vor auf das Thema.
Verrückt.
Ein bisschen
mit. Das war mir völlig neu. Also, ich war begeistert.
Ach so, dann war das gar nicht so gespielt, dieses TTH. Du hast wirklich gedacht, das wäre irgendwie anders. Natürlich eine seriöse Abkürzung.
Nein, ja. Aber ich habe nicht gewusst, dass das die Abkürzung dafür ist.
Dazu auch noch was. Jesse hat uns per Facebook geschrieben, mit Begeisterung habe ich euren Podcast über Urmel gehört. Ich bin aber sehr erstaunt, dass ihr noch nicht in der Kiste gewesen seid. In der Puppenkiste. Ich empfehle euch beiden dringend den Besuch. Martin kann dort auch der Katze mit Hut Hallo sagen.
Ja, dann nichts für hin, Julian. Wann fahren wir los?
Ja, wir sind ja im Prinzip auch eingeladen worden. Der Florian, liebe Grüße an dieser Stelle auch, hat auch gesagt, wir können jederzeit kommen und dürfen dann auch ein, zwei Leute interviewen. Und dann, das wird auf jeden Fall, wird es hier einmal eine Popkultur-Spezialausgabe aus der holzigen Puppenkiste geben müssen.
Dürfen ein, zwei Leute interviewen. Ich möchte gerne den Zappergag aus der Katze mit Hut interviewen.
Und ich würde gerne Urmel mitnehmen als Souvenir. Ausleihen.
Du kriegst den schwarzen Schnuller. So, dann ja, auch noch zur Puppenkiste hat uns Kevin eine Nachricht geschickt und uns hingewiesen, dass es eine ganz tolle Internetseite gibt für alle, die sich noch so ein bisschen mit der Puppenkiste und dem ganzen Kosmos und dem ganzen Gesamtwerk auseinandersetzen wollen. Die Seite heißt starsanfäden.de, also mit jeweils einem Bindestrich dazwischen. stars-an-fäden.de. Da hat irgendjemand sich die schöne Mühe gemacht, mal alles chronologisch aufzuschreiben, alle Produktionen zu sammeln und schön aufzulisten. Also für so verrückte Nerds wie du und mich, Julian, ist das irgendwie ganz herrlich. Da sieht man auch alle Hörspiele. Das habe ich nämlich auch vergessen zu erzählen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Es gibt nämlich ganz viele Hörspiele, auch noch Hörspielschallplatten, die gar nichts mit der Puppenkiste eigentlich zu tun haben. Aber indem das ganze Puppenkisten-Ensemble oder Stimmen-Ensemble zu hören ist, weil Manfred Janning, der viele der Drehbücher und der Puppenkiste geschrieben hat und auch oft Regie geführt hat, der hat halt auch Bücher und Regie gemacht für Hörspiele, unter anderem sehr viele Disney-Hörspiele. Also es gibt da tatsächlich mehrere Disney-Platten, ich habe sogar zwei, drei davon zu Hause, auf denen dann auch diese ganzen Stimmen von Ping und Urmel und wie sie alle heißen, dann zu hören sind, aber dann eben als Goofy, als
schön.
Mickey, als Tick-Trick.
Das ist das Ensemble, ja.
Also es ist völlig bizarr, aber es ist sehr unterhaltsam. So, und dann hatte ich mich ja, derselbe Kevin hat uns auch noch eine Antwort geliefert.
Derselbe, okay.
Derselbe Kevin. Hört nicht auf, uns tolle Sachen zu schreiben, denn ich habe mich doch so ein bisschen darüber aufgeregt, dass im Vorspann von Urmel die Figuren in der gezeichneten Form überhaupt nicht so ausschauen, wie in der Puppenkiste, die danach zu sehen ist. Und dann schrieb er nämlich, Traudl Vogler, welche fast in jeder Produktion das Bühnenbild entwickelte, malte auch fast alle Inserts jedes Puppenkiste-Vorspanns. Da diese handgemalt waren, dauerte es seine Zeit, bis sie fertig waren, sodass diese Malereien schon stattfanden, als die Puppen parallel gebaut wurden. Daher kommt der Unterschied zwischen den Darstellungen.
Das ist irre, was da für ein Aufwand hintersteckt. Also man muss auch mal sagen, auch Lob an dich, Martin, du machst ja für jede unserer Podcast-Folgen das Cover, das malst du ja selber, aber das innerhalb von manchmal einer halben Stunde gefühlt. Also das ist irre, wie deswegen kann man sich vielleicht mal gar nicht mehr vorstellen, dass da damals einfach so Monate dazwischen lagen, wie das heute anders möglich ist, ne?
Vielleicht brauche ich ja auch Monate, bis die Zeichnungen fertig sind. Was weißt du, was ich nicht geplant. Schon alles vor einem Jahr schon alles gemalt habe?
Wo du gerade die Vorspanntafel erwähnt, der Michael hatte uns per E-Mail noch geschrieben, auf einer Vorspanntafel, die wir auch eingeblendet haben, war zu lesen Gesamtleitung Josef Göhlen. Herr Göhlen ist inzwischen 92 Jahre alt und hat im März seine Autobiografie Man nannte mich Insektenjupp veröffentlicht. Und jetzt muss ich sagen, Chapeau, so. Martin, für die Geschichte, die du jetzt erzählst.
Ja, pass auf, weil hör mal hier. Hörst du das? Weißt du, was das ist? Das ist nämlich direkt, diese Nachricht kam rein und ich habe wirklich, also der Julian hat mir diese Nachricht weitergeleitet und ich habe, glaube ich, gefühlte 30 Sekunden später schon den Bestellknopf gedrückt und mir dieses Buch bestellt und ich kann jedem, der irgendwie ein Fernsehnerd der 70er, 80er Jahre ist, nur empfehlen, besorgt euch die Autobiografie von Josef Göhlen mit dem Titel Man nannte mich Insektenjupp.
Weil es da nämlich
unbezahlte Werbung.
Weil es da deutlich über den Puppenkosmos hinausgeht. Was kann man darin
also
lesen?
Mein ganzes Leben hat sich verschoben, weil ich habe ja so meine Reihe an Vorbildern und an Menschen, die wo ich behaupte, die haben mich geprägt, die sind wichtig für meine künstlerische, kreative und auch sonstige Entwicklung, zumindest so in diesen medialen Bereichen, all diesen Dingen, von denen ich irgendwie Fan bin. So, da gehört natürlich Jim Henson dazu, da gehört Eberhard Storrig dazu, und plötzlich ploppt dieser Name Josef Göhlen auf und ich gucke, wer das ist und was der gemacht hat und ich stelle fest, huch, wieso weiß ich nichts über diesen Menschen, wieso kenne ich den bisher noch gar nicht? Dieser Mensch war, er lebt noch, er war beruflich Produzent, Redakteur, Leiter auch der, also er fing an im Hessischen Rundfunk und dann war er später beim ZDF jahrelang, Leiter des Kinder- und Jugendprogramms und er hat, also ich lese mal nur ein paar Sachen vor, an denen er mitgewirkt hat oder die er mit ins deutsche Fernsehen gebracht hat. Also dazu gehören natürlich ganz viele Puppenkistenproduktionen, wie eben auch das Urmel und Der Löwe ist los, Bilbo und seine Kumpanen, die hat er sogar selber geschrieben, Kleiner König Kalle Wirsch. So, und dann kommt's, dann Serien wie Pippi Langstrumpf, Kli Kla Klavitter, Vicky und die starken Männer, Die Biene Maya, Pinocchio, Tim Thaler.
Alles, also.
Die Wicherts von nebenan, Alf, die Simpsons hat er nach Deutschland gebracht und natürlich die Muppets und die Fraggles. Es ist unfassbar. Dieser Mann hat alles, was ich gucke, mein gesamtes Leben, meine gesamte Videothek zu Hause stammt eigentlich von Josef Göhlen.
Wollte ich gerade sagen, deine ganze DVD-Wand ist da abgebildet jetzt.
Also mir ist das Kinn bis auf den Boden geknallt, dass mein Nachbar von unten sich beschwert hat, was das für ein Krach ist. Und das ist ein ganz bezauberndes Buch, in der er meines Erachtens viel zu kurze Anekdoten erzählt. Das könnte noch dreimal so dick sein. Und wir werden versuchen, also wir haben schon einen Kontakt ausfindig gemacht, der Julian und ich, und wir werden versuchen, mal Herrn Göhlen zumindest schriftlich irgendwie zu interviewen, weil ich glaube, er gibt keine Interviews mehr mit Stimme, aber wir werden ihm mal nett schreiben und hoffen, dass er uns nett antwortet. Und also ich bin ganz begeistert, was dieser Mensch alles für uns getan hat. Vielen Dank, Herr Göhlen, falls Sie das jetzt hier schon hören sollten.
Ja, wer an dieser Stelle Fragen hat, die da in diesem Interview kaum fehlen dürfen, gerne kommentieren, dann bauen wir die mit ein, weil es ist natürlich die Chance, auch nochmal da was zu fragen. In der Tat hat er gesagt, telefonisch nicht so gerne wegen der Stimme, aber schriftlich jederzeit. Und darauf kommen wir zurück, das würde ich auch sagen.
Sowas darf man uns nicht sagen. Wenn man uns sowas sagt, dann sind wir sofort stark. Da habe ich aber alle Buchstaben von der Tastatur parat. So, und jetzt habe ich noch einen Aufruf. Habe ich den jetzt schon?
Doch. Welche Fernsehsendung suchst du?
Ich suche gar nichts, aber Anke. Mir hat Anke geschrieben Und ich lese das jetzt mal vor. Lieber Martin, ich hoffe bei jeder Popkulturfolge darauf, dass ihr mal eine Figur hervorkramt, die mir seit Jahren im Kopf rumspukt und ich erinnere mich einfach nicht mehr, wie sie hieß. Es war ein Viech, das in einer Sandgrube eingebuddelt war und Wünsche von einigen, in Klammern, britischen, Fragezeichen, Kindern in den 80ern erfüllt hat. Ich bin ziemlich sicher, dass das Wesen von Eberhard Storeck gesprochen wurde.
Aha.
So, sie kann sich nicht erinnern. Ich habe ihr dann kurz nochmal geschrieben und wollte noch ein bisschen, ob sie noch ein bisschen mehr dazu weiß. Dann schrieb sie mir nochmal. Die Kinder waren real. Das Wesen war eine Handpuppe. Ein graubrauner, haariger Kobold. In meiner Erinnerung konstant mies gelaunt, wenn die Kinder ihn ausgebuddelt und geweckt haben. Er saß in einer Kiesgrube oder so. Und ich meine, der Titel der Serie war auch der Name des Viehs. Das ist alles, was wir wissen. Mir sagt es überhaupt nichts. Auch da dachte ich, dass ich das Gesamtwerk von Eberhard Storeck irgendwie kennen würde. Mir sagt es überhaupt nichts. Also ich bin gespannt. Du wirst es auch nicht wissen, Julian, nee, nehme ich an. Und deswegen pfeffern wir diese Frage jetzt nach draußen an unsere Zuhörer. Hat irgendjemand eine Ahnung, wovon Anke da redet, was ja das sein kann? Vielleicht stehe ich auch komplett auf dem Schlauch und es ist irgendwas, was uns allen vor der Nase steht. Aber... also ich bin sehr gespannt, was es ist.
Und Anke, lass dich nicht ermutigen, Anke, wenn in den ersten Wochen nichts kommt. Es kann jederzeit sein, so war das auch bei Miss Piggy, dass aus dem Nichts plötzlich jemand das hört und das ausgerechnet dann weiß. Und es könnte jederzeit, wie so ein Lottogewinn, plötzlich die Antwort da sein.
Ja, wir geben nicht an. Also, wenn der Lottogewinner draußen zuhört, bitte melden. So, hast du noch was?
Ich habe ja, der Lothar hat uns per E-Mail geschrieben. Ich bin ein begeisterter Hörer eures Podcasts. Die Folge über Urmel aus dem Eis hat mir besonders gut gefallen, denn ich bin Jahrgang 67, also noch wesentlich älter als Martin mit vielen E's. Das Urmel war für mich eine der ersten Puppentheater-Sachen, die ich als Kind gesehen habe. Ich war damals begeistert. Meine Mutter musste mir alle Bücher vorlesen, da gab es ja mehrere. Und er hat später festgestellt, als er seinen eigenen Kindern jetzt alles vorgelesen hat, dass die Sprache doch relativ anspruchsvoll gewesen ist in den Büchern, hat ihm aber nicht geschadet, hat er gesagt. Ja, die anderen Bücher haben wir uns ja nicht noch zu Gemüte gezogen von Urmel.
Hast du dir denn wenigstens mal Urmel spät im Schloss angeschaut?
Nee, wieso? Das wird doch eine separate Folge hier in den nächsten Jahren bei Popkultur. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Nee?
Ach, da kann ich ja gar nicht an dem Tag.
Ah, okay, aber dann müsste ich jemanden fragen. Vielleicht frage ich den Florian dann. Naja, wäre auch interessant, was der Florian als Puppenkiste-Mitarbeiter sagt, welches, ja so mal quasi so aus dem Nähkästchen geplaudert, welche Produktion man wirklich sich ersparen sollte. Ob er es auch so sieht oder ob er vielleicht eine andere Beziehung dazu hat. Naja, jemand mit unaussprechlichen Namen hat bei Spotify übrigens noch geschrieben, wirklich unaussprechlich, ist nur eine Kombination, es muss irgendein Morsecode sein, hat geschrieben, sehr gut, also unsere Folge, meine witzigste Stelle ist übrigens die, wo der Professor sagt, meine Haushälterin ist ein Schwein. Ja, das bleibt manchmal so hängen. So Zitate.
Ja. Auch Sätze, die man gerne sagt und hört.
Und dann wurden wir nochmal wieder gefragt, glaube ich, hatten wir auch schon mal, ob wir mal den Film Meet the Feebles besprechen wollen. Das scheint mir eine Parodie auf die Muppet Show zu sein, laut Wikipedia von 1989. Ein Film mit Drogen, Sex und Gewalt, unseren Lieblingsthemen hier im Podcast.
Ja, das ist eigentlich, wollten wir unseren Podcast erst so nennen.
Ja, genau.
Aber es war zu lang, es passte nicht in die Zeile.
Ja. Erstmal das Labyrinth, ne? Das steht aus.
Erstmal das Labyrinth. Also, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, wir behandeln ja erstmal mit Vorliebe das, was wir kennen und das, was wir lieben. Ich kenne Meet the Feebles und ich werde mir vielleicht ein paar Feinde damit jetzt machen oder ein paar missgünstige Reaktionen einsammeln. Ich mag den Film nicht, muss ich gestehen. Ich fand den, also ich habe ihn zweimal gesehen, ich fand ihn zweimal blöd. Da kann noch so viel Peter Jackson Regie geführt haben. Ich finde ihn einfach doof. Ich kann ihn mir gerne noch ein drittes Mal angucken und vielleicht trinke ich noch ein Glas Alkohol dabei oder und vielleicht gefällt es mir dann. Aber das ist eine reine Geschmackssache. Da kann man jetzt drüber zanken oder nicht. Aber wie gesagt, ich bin da offen, mir das nochmal anzutun. Wir können ja mal so eine Folge machen, wo wir mal absichtlich nur Sachen machen, die wir eigentlich nicht machen wollten.
Das wäre gut. Dann kann man das so abhandeln und dann ist auch genug dazu gesagt. Dann wird die Folge vielleicht etwas länger, aber an sich trotzdem pro Stück kürzer, als es sonst gewesen wäre. Dann hat übrigens noch jemand gefragt, ob wir nicht mal Der Bär im großen blauen Haus besprechen wollen. Das ist interessant, weil das ist ja eigentlich so aus unserer Generation, ich spreche jetzt mal für uns beide, eher so aus der Neuzeit. Aber natürlich hat das auch schon viele Fans, die inzwischen erwachsen sind, aber damit aufgewachsen sind. Wie stehst du zu solchen Produktionen? Das kommt ja auch aus dem gleichen Kosmos.
Ich bin da sehr dafür, dass wir das tun. Weil machen wir uns nichts vor. Wir werden nicht ewig in den 70ern nee, und 80ern eben. Rumdümpeln ja. können. Und irgendwann werden wir uns mal der Neuzeit nähern. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung. Also ich habe sowieso schon so eine Liste zu Hause liegen, was wir noch alles mal besprechen sollten, was wir wahrscheinlich beide nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, weil wir da irgendwie dann nicht so richtig mit aufgewachsen sind.
Ich habe das ja leider doch geguckt als Teenager, der Bär im großen blauen Haus auf dem
ich
Kinderkanal.
Auch. Ich hatte sogar einen Bären im blauen, also ich hatte das blaue Haus so zum und solche Actionfiguren, habe ich natürlich blöd, wie ich damals war, alles irgendwann weggegeben.
Die hatte ich auch, die Actionfiguren, ja.
Aber unbedingt, also ich finde das nach wie vor noch eine ganz liebevoll gemachte und sehr süße Produktion.
Ja, und auch das Gute-Nacht-Lied mit Luna kann ich im Prinzip sofort auswendig. Da kannst du mich auch nachts wecken, kann ich jederzeit singen. Und was ich irgendwann später rausgefunden habe.
Conny Frohbis hat den Mond synchronisiert.
Es gab dann noch ein paar Staffeln, die in Deutschland nicht mehr gelaufen sind, die außerhalb des Hauses spielen, in so einer Stadt. Ne? Also da ist auch einiges noch zu erkunden.
Aber das verwechselst du jetzt aber mit Hallo Spencer.
Das auch, ja. Die Hallerstraßenfolgen, das sind die einzig richtigen Folgen.
Die Hallerstraßenfolgen vom Blauen Haus.
Ja, und darauf anschließend hat der Jocke van Helgen per Facebook geschrieben, kann man einer dem Martin erklären, dass es nicht um Narzissmus geht, wenn er uns was über seine Puppen und Werke erzählt? Ich möchte doch gern wissen, wie er angefangen hat, was für eine Puppe seine Lieblingspuppe ist von seinen eigenen.
Ach so.
Da kommst du nicht drum rum, ja, irgendwann ist es soweit.
Da komme ich drum, ja, irgendwann belästige ich euch damit und dann erzählt das hier alles.
Ja, erzählst du uns, wie toll
so lange, bis ein, dann machen wir einen nonstop, endlos Podcast, der nicht mehr aufhört, bis die Leute irgendwann schreien, jetzt halt die Fresse.
Das ist aber arrogant, der erzählt nur seine eigenen Erfolge, ist ja unsympathisch. Das ist so ähnlich wie das Hörbuch von Mike Krüger. Naja.
Was hast du gesagt?
Ja. Und der Ben hat auf Spotify geschrieben, zum Grobi-Fussel-Check, ihr habt mich jetzt ganz neugierig gemacht mit euren Anekdoten aus der Zeit der schwierigen Sesamstraßen-Momente, also aus den 80ern, 70er, inklusive Geburt. Könnt ihr dazu mal eine ganze Folge machen? Lieber Ben, ich kann dich sogar erfreuen. Wir machen zu jedem Jahrzehnt der Sesamstraße eine einzelne Folge. Also es wird bald eine Folge geben, die heißt einfach 80er Jahre Sesamstraße und dann besprechen wir das vollumfänglich, inklusive Rahmenhandlung und dem, was drin vorkommt. Also wir widmen uns diesem großen Thema, das ja für uns beide, also für mich aus Leidenschaft und für dich aus Leidenschaft und beruflichen Gründen, ein Riesenthema ist, dem widmen wir mehrere Folgen, ein bisschen eingeteilt in Jahrzehnte.
Genau, falls wir es überhaupt, falls wir ein Jahrzehnt in einer Folge schaffen.
So, das wollte ich hören, genau.
Irgendwann werden wir überswitchen in dieses Konzept, was manche ja auch machen, dass wir so Minute für genau. Minute durch so eine Folge
das
durchgehen.
Das ist ja bei 3000 Folgen Sesamstraße dann ja noch was, da ist ja noch was zu machen.
Da sind wir gut beschäftigt. Ich habe noch was zur Telecats. Das war ja die Figur oder die Serie, die ich dir gezeigt habe aus der Rubrik Kennst du diese Figur? Da muss ich erstmal mich selber korrigieren, da habe ich an einer Stelle Scheiße erzählt. Die Serie lief von 1983 bis 1986. Ich habe irgendwas von 2002 behauptet, weil das Fernsehserien.de behauptet hat, wo ich... Was eigentlich normalerweise eine sehr verlässliche und sehr gute Quelle ist zum Recherchieren. In dem Fall haben die da irgendwie Scheiße hingeschrieben und ich entschuldige mich. Und das hab ich falsch recherchiert. Normal sollte man immer zwei oder drei fundierte Quellen kontaktieren.
Naja. Das ist ja eigentlich eine. Also ich hatte letztes Jahr den Henning Harperath kennengelernt. Wir kennen uns Ewigkeiten schon übers Internet, aber letztes Jahr oder auch mal persönlich, der dahinter steckt, hinter dieser Firma mit ein paar anderen. Und der hat auch beim Essen abends gesagt, dass die, obwohl das natürlich ein riesen Lexikon ist, das ist ja eine Datenbank, die können wir ja gar nicht fassen, die ist ja über Jahrzehnte gewachsen. Und sie behandeln auch manche Unterseiten von Serien und ganz, ganz nischigen Sachen trotzdem mit so viel Liebe, auch wenn sie wissen, das werden über die nächsten 10 Jahre nur 5 Leute anklicken. Also sie versuchen wirklich so kleinlich wie möglich zu sein. Aber klar, dann passieren natürlich auch Fehler. Aber die kann man denen verzeihen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Lexikon für uns alle.
Ja? Das stimmt. So, und wir bleiben bei der Telecats. René hat geschrieben, er meint, das Endlied zu Telecats wurde von Michael Schanze gesungen. Ich habe mir das jetzt noch mal ein paar Mal angehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also es kann sehr gut, also es klingt sehr ähnlich wie Michael Schanze. Ja. Es könnte er sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er ist es doch nicht. Es ist so ein bisschen irgendwas in der Stimme, was nicht ganz schanzig klingt für mich. Also wir wissen es nicht. Aber etwas anderes wissen wir, nämlich wir wussten das letzte Mal nicht, wer die Stimme von Telecats ist in dem Ausschnitt, den ich vorgespielt habe. Da wurden wir dran erinnert. Es ist der Sprecher und Schauspieler Erik Schumann gewesen.
Und ich ärgere mich fast, dass ich es nicht erkannt habe, denn Erik Schumann ist, ich höre dich schon tippen im Hintergrund.
Ja, ich gucke gerade.
Who the fuck ist Erik Schumann? Erik Schumann war nämlich die Synchronstimme von Tony Curtis in meinem absoluten Lieblingskinofilm, der nichts mit Puppen zu tun hat. Mhm. Manche mögen es heiß. So, eigentlich eine ganz berühmte Synchronstimme. Er war auch der Offsprecher bei Luzi, der Schrecken der Straße. Und der Hund Buck bei Eine schrecklich nette Familie.
Ach, ja, okay.
Und da hat er auch die Regie geführt, die Synchronregie. So, dann haben wir das auch noch erklärt.
Ja, und ich habe noch eine Frage. Wie stehst du zu der Serie? Es ist eine Puppenserie, sie spielt aber in einer animierten Welt, Winnie Poohs Bilderbuch. Ich frage aus privaten Gründen.
Das ist süß. Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe das mal gesehen, aber ich habe das nicht so intensiv
verfolgt. Ah ja, gut. Dann werde ich das irgendwann nicht auch mal unterjubeln für die Winnie-Pooh-Fans. Ich habe das nämlich, als Disney Plus aufgekommen ist in der Corona-Krise, da habe ich das rauf und runter geguckt und habe mich da richtig rein verliebt in diese ganze Winnie-Pooh-Welt sowieso. Aber diese Serie war mir vollkommen unbekannt und das hat mir ganz gut gefallen.
Ich habe das gesehen und das ist süß. Ich sehe das immer und denke immer, oh Gott, die armen Puppenspieler, das muss scheiße gewesen sein zu drehen, weil es alles in der Green Box oder Blue Box gedreht wurde.
Das magst du nicht so gerne.
Ich hasse die Green Box. Machen wir uns nichts vor. Ich musste jetzt gerade wieder, wir haben Sesamstraße gedreht vor letzten Monat. Und da haben wir auch so ein paar Sachen dann machen müssen, wo wir dann da in diesen grünen Anzügen komplett von oben bis unten verkleidet da uns zum Louis machen müssen. Und man muss immer so aufpassen, dass alles stimmt und dass man da irgendwie nicht den grünen Stab von der Puppe irgendwie vor irgendwas hat, was später weggemacht werden soll. Und also es ist so eine Futzelarbeit, die sehr anstrengend ist. Und man kann nicht so gut schummeln wie sonst, sagen wir es mal so. Ich neige ja zum Schummeln und Vertuschen.
Ja, es gab
in manchen Momenten.
Im zweiten oder dritten Elmo-Jahrgang, lass mal 2014 oder 15 gewesen sein, da gab es relativ viel mit Greenbox, ne? Also da.
Ja, wir haben eine ganze Staffel gedreht, wo da ganz viele Lieder da hatte man irgendwie keine Lust mehr, die Straße aufzubauen. Ja. Und dann hat man gedacht, man macht einfach eine Zeichentrickstraße draus.
Genau, das meine ich, ja.
Und dann mussten wir da alle langlaufen. Da gab es auch sehr lustige Geschichten. Ich weiß gar nicht, die erzähle ich ein andermal.
Ja,
da mache ich uns jetzt. Die erzähle ich dann in den 2010er Jahrzehnt.
Genau.
Über diese Straße.
Kommt das alles
also
vor.
In 8 Jahren oder wann die Folge dann dran sein wird.
Das wird der Martin zu strecken wissen, das glaube ich auch. Also, das wird noch lange dauern, bis wir über Elmo, das Zirkuspferd und so weiter sprechen dürfen. Naja, gut, aber Grobi haben wir abgehandelt, das war ja sehr schön.
So, siehst du, wir pirschen uns ja langsam ran.
Genau. Ja, ich habe tatsächlich sonst nichts mehr. Ich wurde noch wieder zweimal auf die Turtles angesprochen. Also da muss ich auch mal ran. Mal gucken, mal so ganz vorsichtig mal reinluschern. Die laufen ja auch hier und da mal im Kino. Also die Turtles sind ja irgendwie zeitlos. Da weiß ich nur leider gar nicht viel von. Aber vielleicht gefällt mir das. Das hat ja wenigstens so vom Stil her auch ein bisschen Ähnlichkeit mit unseren Dinos und so. Also generell ist es ja interessant.
Nur halt, es ist ja alles irgendwo miteinander verzahnt,
genau.
Wie wir ja immer wieder lernen und feststellen müssen. Und deswegen bleiben wir einfach dran. Irgendwann knallen die uns automatisch vor die Nase.
Ja, so machen wir das. Abgemacht. Gut, dann würde ich jetzt wieder in den Fraggle Rock gehen. Da ist nämlich noch einiges liegen.
Ja, ich muss noch in den Garten der Gox Radieschen holen. Also dann bis in 2 Wochen.